HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Gustav Seibt. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Der bekannte Publizist hat im Feuilleton der FAZ angefangen und schreibt heute für die Süddeutsche Zeitung. Von Haus aus ist Gustav Seibt aber Historiker. Er hat über Rom in der Renaissance promoviert und hat sich zuletzt ausgezeichnet durch ein kenntnisreiches und stilsicheres Buch über Goethe und Napoleon. Jetzt hat er ein weiteres Buch über den deutschen Nationaldichter veröffentlicht. Goethe in der Revolution heißt es. Der Obertitel lautet »Mit einer Art von Wut«. Ist es Wut und Zorn, die den sonst so bedächtigen Goethe bestimmte, als er mit der französischen Revolution konfrontiert wurde, Herr Seibt?
Der Titel zitiert Goethe. Es ist ein Zitat aus Dichtung und Wahrheit, aus einer längeren Darstellung der Entwicklung der deutschen Öffentlichkeit zwischen dem Hubertusburger Frieden und dem Beginn der Revolution, also diese goldenen Jahrzehnte des Friedens, die die deutsche Klassik ermöglicht haben. Und in dieser Zeit habe sich, so Goethe, ein gesteigertes Gerechtigkeitsempfinden, also im Sinne der Aufklärung, der menschlichen Verbesserung entwickelt, von dem er behauptet, es habe auch einen Beiklang von Wut gehabt. Und dieses Motiv der Wut verfolgt Goethe dann bei seiner Betrachtung der Zeitgeschichte während der Französischen Revolution, die er eben vor allem auch als Affektenthemmung beschreibt. Und das für mich Beunruhigende ist, und das ist Teil meines Buches und der Untersuchungen, die ich dazu ausgeführt habe, dass Goethe durchaus selber wütend geworden ist in einzelnen Momenten, das dann später auch wieder zurückgenommen hat, aber auch ergriffen war von dieser Zeittendenz der Wut. Und das ist eine Diagnose, die doch ihm allein gehört in dieser Zeit.
Vielleicht können wir für unsere Hörerinnen und Hörer des Doppelkopfs etwas rekonstruieren, worum es dabei geht. Goethe war ja Zeitgenosse und Beobachter der Französischen Revolution, dadurch, dass er diese Kampagne mitmachen musste als gegenrevolutionärer Akt, der eben von den Preußen aus gestartet wurde, gegen die französischen Revolutionäre auf französischem Boden.
Ja, nicht nur von den Preußen, sondern auch von den Österreichern. Deshalb redet man auch vom ersten Koalitionskrieg. Das heißt, die eigentlich bis dahin wegen der Schlesischen Kriege verfeindeten deutschen Großmächte haben sich überraschenderweise wieder verbündet, um gegen das revolutionäre Frankreich in den Krieg zu ziehen. Und Karl August, der Herzog von Goethe, war beteiligt, nicht als Herzog, sondern als preußischer General, also als Militär im Dienste der größeren benachbarten Macht, und hat seinen Favoriten Goethe gebeten, mit sanftem Druck doch da mitzukommen. Goethe selber war zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig antirevolutionär eingestellt. Also er war kein Anhänger der Revolution wie viele andere deutsche Schriftsteller. Aber er hatte eigentlich, wie wir so sagen würden, emotional da noch keine Entschiedenheit gewonnen, keine Aktie. Nicht? Und Goethes Erfahrung der Revolution ist eben ein bisschen anders als die von reinen Zeitbeobachtern wie Wieland, der das aus der Presse sehr gründlich rezipiert hat, oder Herder. Anders auch als die der Revolutionstouristen, die nach Paris gefahren sind, wie zum Beispiel der junge Wilhelm von Humboldt, der mit seinem Lehrer Campe hingefahren ist und die dann direkt in die Verhandlungen der Assemblée Nationale gegangen sind und sich direkt auch mit den Protagonisten getroffen haben. Goethes Erfahrung war nicht nur die des Krieges in Frankreich, sondern vor allem dann auch des Rückschlages, nämlich der französischen Feldzüge nach Deutschland und dem damit verbundenen Export der französischen Revolution, das heißt der Einrichtung von Schwesterrepubliken auf deutschem Boden, am berühmtesten die Mainzer Republik mit dem Protagonisten Georg Forster, den Goethe ja sehr gut kannte, als Person, aber auch als Schriftsteller. Und dieses Experiment, die Revolution zu verpflanzen von ihrem Ursprungsort in einen anderen sozialen und historischen Kontext, das hat Goethe, wie ich glaube, mit größerer Scharfsinnigkeit überhaupt identifiziert als viele Zeitgenossen, weil er eben gesehen hat, die Revolution ist die Revolution an ihrem Ursprungsort, darüber gibt es viel zu sagen, aber das ist ein anderes Problem, als diese Revolution in ein anderes Land zu verpflanzen, wo eigentlich erstmal gar keine revolutionäre Situation vorhanden ist. Das heißt, wo es spontan keine Revolution gegeben hätte. Und der normale Krieg, den es immer gegeben hat, dass eine fremde Armee einmarschiert, wird also dann überlagert von einem anderen Krieg, nämlich eigentlich einem politischen Bürgerkrieg oder, wenn man so will, einem Weltanschauungskrieg.
Und Goethe war eben im Belagerungsring, also Mainz war Republik,
genau.
Da herrschten deutsche Jakobiner in Verbund mit der französischen Armee, in Verbund mit französischen Revolutionären. Diese deutschen Jakobiner nannte man Klubisten, also nach den französischen republikanischen Clubs, dieser Anhänger. Und man muss sich das also vorstellen, Goethe kam ja zurück von Valmy, wo er auch gesagt hat, ich habe miterlebt, ihr seid dabei gewesen, das hat Epoche gemacht. Mhm. Also das war noch eher eine neutralere Haltung. Dann aber sieht er diese Revolutionäre, wie sie auch hausen in Mainz. Aber er ist noch außen vor.
Genau, also er kommt in die Endphase der Belagerung. Es war April 1793 klar, dass Mainz würde eingenommen werden von den kaiserlich-preußischen, hessischen Truppen. Als viele verjagte und vertriebene Mainzer in diesem Moment nur darauf warteten, erstens zurückzukehren in ihre Heimatstadt, wieder in ihre Häuser einzuziehen, aber zweitens auch das starke Bedürfnis hatten, Rache zu nehmen an denen, die sie verjagt hatten. Also die hatten furchtbar gelitten, die waren obdachlos geworden, denen waren die Häuser angezündet worden, die hatten sehr viel verloren. Und dann haben die das Gefühl gehabt, das muss jetzt wieder gut gemacht werden. Und dann lagerten die da eben beim Auszug der Franzosen an der Straße und haben eigentlich nur darauf gewartet, ihre Peiniger einzufangen oder auch zu verprügeln oder eben einer gerichtlichen Untersuchung zuzuführen. Und in dieser Situation behauptet Goethe 20, 30 Jahre später in seinem Spätwerk Belagerung von Mainz, habe er ein Klubistenpaar davor bewahrt, von den Mainzern vor dem Tore der Stadt ja in Stücke gerissen zu werden. Denn das war die Situation. Und das ist eben die Frage, ob das überhaupt stattgefunden hat. Und in diesem Zusammenhang fällt der Satz, den man immer zitiert, wenn man Goethes Politik zusammenfassen will, der wörtlich lautet, es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen. Und das ist dann immer verstanden worden als Bekenntnis zur Ordnung, die höher steht als die Gerechtigkeit, zum Autoritären, zum Unpolitischen. Also das hat dann eine große Wirkung gehabt seit dem späten 19. Jahrhundert. Aber die Situation ist eigentlich eine andere. Es geht eigentlich darum, französische Revolutionsanhänger zu retten. Das muss man erstmal dazu sagen. Er will ein Exempel statuieren. Ich nenne es Zivilcourage. Ich glaube, dass das, was Goethe sagen will, sehr aktuell ist. Jede Großstadt kennt solche Momente von Rechtlosigkeit, wenn Gruppen sich auf Einzelne stürzen, wenn auf S-Bahnhöfen Menschen verprügelt werden, dann ist eben sehr die Frage, was machen die Zuschauer, was machen die Leute, die sonst noch am Ort sind? Schauen sie weg, machen sie mit oder schreiten sie ein? Das sind die drei Möglichkeiten. Und Goethe sagt uns, man muss einschreiten. Und Burgfrieden klingt altväterisch, aber wenn wir Zivilcourage sagen, dann ist es ein sehr aktueller und, wie ich auch glaube, überzeitlicher moralischer Lehrsatz, den er uns damit illustriert, was natürlich unabhängig ist von der Frage, ob es so stattgefunden hat. Goethe war nicht unpolitisch, wie man immer gesagt hat. Er hat nur es als Fluch erlebt, dass man politisch werden muss, selbst wenn man es nicht will, durch die Politisierung, die die Französische Revolution in die Gesellschaft getragen hat. Also seine Freiheit war auch die Wahlfreiheit, auch mal unpolitisch sein zu dürfen, ohne es zu müssen. Nicht? Er war ja selber nicht unpolitisch, keineswegs. Er war 50 Jahre lang in der Leitung eines kleinen Staates beschäftigt. Also niemand war politischer unter den damaligen Schriftstellern als Goethe. Er verstand sehr viel von Politik. Aber sozusagen Politik als, heute würden wir sagen, im Sinne von Luhmann, ausdifferenzierte Sphäre, die den Menschen in Beschlag nimmt, das hat ihm Angst eingejagt. Und das hatte er als humanen Rückschritt erlebt.
Im Doppelkopf von H2 Kultur gibt es eine Spielregel. Wir haben uns schon darüber unterhalten, Gustav Seib als Gast von Ruthard Stäblein, die besagt, was hört der Autor gerne, was hat möglicherweise mit dem Thema zu tun, und hier können Sie sogar sagen, was Goethe gerne hörte.
Ja, also das Erste, was ich mir hier wünsche, ist Egmont von Beethoven, die Bühnenmusik, also die Ouvertüre. Und von dieser Musik wissen wir eben definitiv, dass Goethe sie gekannt haben muss, und zwar auch in der Orchesterversion, also nicht nur in einem Klavierauszug, denn die Egmont-Musik ist im Weimarer Hoftheater zum Egmont gespielt worden. Und Goethe hat diese Aufführung selber eingerichtet. Und das ist ein, darüber können wir dann noch reden, natürlich auch ein interessanter Punkt, denn Egmont ist ein Drama der Freiheit, das einen ganz anderen Freiheitsbegriff entwickelt als den der Französischen Revolution. Und Beethoven hat sich dieses Pathos des Egmont-Stoffes, des Egmont-Dramas zu eigen gemacht und in Musik gesetzt.
Wir hören die Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven unter dem Dirigat von Otto Klemperer mit dem RSO Berlin in einer alten Aufnahme von 1957. Das war ein Auszug aus der Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven unter dem Dirigat von Otto Klemperer auf Wunsch von Gustav Seibt im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Sie haben es schon angedeutet vor der Musik. Egmont ist ein ganz anderer Freiheitsbegriff und hängt dann auch mit dem Gerechtigkeitsbegriff möglicherweise zusammen, den Goethe hatte. Vielleicht erinnere ich nochmal an dieses Zitat, um das wir uns die ganze Zeit unterhalten. Goethe sagt es: Es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen. Könnte man ja im Grunde genommen auch als Replik auf Platons Gorgias Dialog verstehen. Unrecht zu erleiden ist besser als Unrecht zu tun. Aber Sie wollen das in dem Zusammenhang bringen, genau mit den Rechtsvorstellungen von Goethe und auch mit der Gerechtigkeit und jetzt nach Egmont auch mit seinem Freiheitsbegriff.
Der Egmont ist ja auch eine Figur des Aufstandes. Egmont widersteht der spanischen Fremdherrschaft in den Niederlanden und ist insofern jemand, der durchaus gegen die Obrigkeit auftritt. Aber Egmont hat auf seiner Seite das alte Recht, nämlich das Recht der Niederländer, nach ihren eigenen Lebensformen zu leben. Im Grunde sind die Spanier in den Niederlanden, also der Herzog Alba, der sie vertritt, fast so was Ähnliches wie die Franzosen in Deutschland. Nämlich eine fremde Macht, die den Einwohnern eines Landes ihre eigene Lebensform wegnehmen möchte und ihnen eine andere Lebensweise und eine andere Rechtsordnung aufzwingen möchte. Insofern ist der Egmont eben ein Freiheitskämpfer gegen Fremdherrschaft, aber jetzt kein Revolutionär im Sinne des humanitären Fortschrittes. Und darüber hinaus ist Egmont eine Figur der Freiheit, weil er selber ein freier Mensch ist. Er ist gar nicht politisch mit einem Programm, sondern er ist der Verkörperer des niederländischen Volkes. Er ist, sagen, das Beste, was das Niederländertum hervorbringen konnte, nämlich ein stolzer, freier Mensch, der nur seinem inneren Stern folgt. Das ist jetzt so ein bisschen altväterisch formuliert, aber ich glaube, wir verstehen es. Die Freiheit kommt aus der Individualität und aus der Übereinstimmung mit einer konkreten Lebensform. Und Egmont ist eigentlich gar kein Revolutionär aus Programm. Er wird gezwungen, revolutionär zu werden, weil eine fremde Macht diese Lebensform in Frage stellt. Und das kann man sehr klar unterscheiden von der Idee der Franzosen, dass sie sagen, wir wollen alle Völker beglücken von außen.
In dem Zusammenhang kann man dann das betrachten, was die Goethe Rezeption und Feindschaft im 20. Jahrhundert ausmacht. Romain Rolland, Sie hatten diesen Freund von Stefan Zweig genannt, diesen französischen Pazifisten, der dann gesagt hat, wenn die Ordnung von Ungerechtigkeit verpestet ist, muss man den Glaskasten zertrümmern, damit man atmen kann. Also da wird Goethe als Egoist hingestellt, man kennt es ja schon als Fürstenknecht, schon bei Börne, also hat auch eine gewisse Tradition. Mhm. Und dagegen stellen Sie dann in Ihrem Buch Goethe in der Revolution, Gustav Seibt, dann Thomas Mann, ausgerechnet diesen unpolitischen, oder sagen wir mal so, der eben in seiner Zeit des Ersten Weltkriegs sich als unpolitischer empfunden hat. Und da sagen Sie, Thomas Mann verteidigt diesen Goethe, diesen Feind der Demokratie. Seine Sache ist die der sozialen Freiheit.
Ja, also das ist ein Zitat von Thomas Mann in diesem Buch, das Thomas Mann ja später widerrufen hat, muss man auch sagen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass die Formulierung unpolitisch für Goethe sehr unglücklich wäre, aus besagten Gründen. Goethe war ein Praktiker der Politik und hat sich für Politik immer interessiert und hat auch nie geleugnet, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen oder dass es sich nicht zieme, damit sich zu beschäftigen. Das hätte Goethe nie behauptet, nicht? Aber wo Thomas Mann wirklich recht hat, ist mit diesem Begriff der sozialen Freiheit. Thomas Mann hatte natürlich im Konflikt mit Heinrich Mann, auch in der Überschärfe, die damals entstanden ist, ein sehr feines Empfinden für das dann doch doktrinär halbtotalitäre, einer bestimmten Form von Rousseauismus, die sagt, ihr müsst jetzt aber Stellung nehmen, ihr dürft nicht neutral bleiben, ihr müsst euch entscheiden. Also sagen die ideologische Pistole auf der Brust. Hm. Da hat Thomas Mann einfach den ganz humanen Einwand gehabt. Ja, und wenn ich mir aber gar nicht sicher bin, wenn ich jetzt im Moment gar nicht so genau weiß, was das Richtige ist, habe ich dann nicht die Freiheit, auch mal das Urteil zu suspendieren und abzuwarten? Und da darf ich nicht auch vertrauen auf eine bestimmte fachmännische Politik, also dieses Motiv des Vaters Generalstaat, das wir heute überhaupt nicht mehr teilen können, weil wir solche Staatsverbrechen erlebt haben. Aber dem natürlich schon die Idee zugrunde lag, dass es eine bürgerliche Gesellschaft gibt, die nicht identisch ist mit dem Staat und die ihren eigenen bürgerlichen Lebensformen folgen darf, gerade weil der Staat so stark ist, dass er eine Rahmenordnung zur Verfügung stellen kann. Das ist im Grunde das Wilhelm Humboldtsche Staatsideal, Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Der Staat muss stark sein, aber er muss schlank sein. Er darf nur die Rahmenordnungen festlegen, aber darf sich sonst nicht in das Leben der Bürger hineinmischen. Die Bürger sonst sollen den Weg der Selbstverwirklichung gehen. Mhm. Das ist ja das Ideal von Humboldt. Und da haben wir heute natürlich sehr viele Einwände, weil wir sagen, das setzt Wohlstand voraus, das setzt auch Erziehung und Selbstständigkeit voraus, die man in der breiten Masse des Volkes gar nicht voraussetzen darf. Das heißt, wir brauchen noch mehr, wir brauchen einen Sozialstaat, wir brauchen eine bestimmte Ermöglichung und Beförderung von Gleichheit, alles, was man im 19. Jahrhundert noch bestritten hätte. Das ist unser Stand. Aber der goethische Stand ist, die soziale Freiheit besteht auch in Staatsferne und das heißt auch Politikferne. Und das, was Goethe eher instinktiv als diagnostisch ausformuliert wahrgenommen hat, ist, dass mit der Revolution in Paris ein neuer Weltzustand entsteht, nämlich der Zwang, politisch Stellung zu nehmen, mhm, und damit auch ein bestimmter Verlust an humaner Geselligkeit. Das ist dann ein Motiv in der Rahmenhandlung von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, wo eine ländliche Gesellschaft sich bis aufs Messer ganz wörtlich, also mit gegenseitigen Todesdrohungen, zerstreitet über die Frage, wie man sich gegenüber diesen Klubisten verhalten solle. Das ist also der erste Reflex auf diese Mainzer Erfahrung, die 2 Jahre später geschrieben, Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.
Und da sagt der Geheime Rat an den Galgen.
Ja.
Mit und diesen Revolutionären.
Genau, der Geheime Rat, also der Konservative, sagt an den Galgen und der Anhänger der Revolution wünscht der Guillotine noch eine glückliche Ernte. Das heißt, die beiden Todesarten, die der Revolution, also das Fallbeil und die der Reaktion, nämlich der Strang, setzen sich verbal gegeneinander. Mhm. Und zwar wo? In einer ländlichen Gesellschaft, wo man eigentlich friedlich miteinander reden könnte.
Und da sagen Sie, beginnt das Zeitalter des Misstrauens. Das ist diese revolutionäre Wachsamkeit, die dann zu totalitären Staatssystemen führt. Mich würde aber nochmal ein anderer Aspekt interessieren. Thomas Mann, der Unpolitische, Sie haben es schon angedeutet, Gustav Seibt, hat ja das dann zurückgenommen und dann genau diese unpolitische Haltung deutscher Geistesgrößen, deutscher Künstler in der Weimarer Republik angegriffen, die eben nicht Stellung für die Republik bezogen haben, sondern sich zurückgezogen haben in ihre Politikferne, in ihre Innerlichkeit. Ist dafür nicht gerade Goethe doch ein Zeuge, wenn man unmittelbar ein Zeugnis aus dieser Zeit, 1793, revolutionäre Situation, wieder ein Brief an Jacobi, ich mag dich hier zitieren im Doppelkopf von H2 Kultur, ich möchte einen Kreis um mich ziehen, in welchem außer Lieb und Freundschaft, Kunst und Wissenschaft nichts herein kann. Das ist doch genau die machtgeschützte Innerlichkeit, die man dann auch bei E.T. Hoffmann findet, der dann eben aus einer gewissen Begeisterung für Napoleon dann irgendwann sagt, nachdem der gestürzt wird, ich will davon nichts mehr hören, ich habe damit nichts zu tun. Das ist doch eigentlich eine typisch deutsche Haltung.
Also wie typisch deutsch sie ist, das müsste man natürlich vergleichen, untersuchen. Also ich weiß gar nicht, ob solche Äußerungen nicht auch in Italien vorstellbar wären, zum Beispiel ein Land, das auch sehr stark von Napoleon verändert worden ist, ähnlich wie in Deutschland. Aber was natürlich vollkommen richtig ist, ist, dass wir mit dieser Formulierung von dem Kreis, den er um sich ziehen möchte und in den nur Lieb und Freundschaft und Kunst und Wissenschaft die deutsche Innerlichkeitskultur haben, die allerdings, muss man hinzufügen, ja auf einem Grundvertrauen beruht, das damals um 1790 noch nicht völlig unberechtigt war. Deutschland ist im 18. Jahrhundert im Durchschnitt sehr gut regiert worden, einfach besser regiert worden als zum Beispiel Frankreich. Es ist ja, hat ja Gründe, dass die Revolution in Frankreich aufgetreten ist. Und wir haben die Erfahrung, dass die verbrecherische Obrigkeit, die sich auf die positive Legalität beruht, imstande ist, wirkliche Staatsverbrechen im großen Stil zu begehen. Und dagegen war eine bestimmte deutsche Überlieferung nicht immun. Das muss man einfach sagen. Es ist eine Schwäche der deutschen geistigen Kultur und des Bürgertums gewesen, da nicht frühzeitig aufzuwachen, als zum Beispiel der Rechtsstaat abgeschafft wurde. Wir müssen gar nicht von Demokratie reden. Die Demokratie war sehr umstritten in den 20er Jahren. Die Republik war nicht allgemein akzeptiert. Was ja an sich schon allgemein akzeptiert war, war der Rechtsstaat, das Rule of Law. Und die Deutschen waren ein Land mit einer sehr starken Rechtsstaatstradition. Und die große Frage ist, wie konnte das 1933, 34 innerhalb weniger Monate widerstandslos einkassiert werden? Warum hat es im Juristenstand, an den Universitäten, in der bürgerlichen Gesellschaft da so gut wie keinen Widerstand gegeben? Und ja, da muss man sagen, da ist das Motiv der machtgeschützten Innerlichkeit ein ganz wichtiger Punkt der Erklärung. Das ist schon so. Und so ist dann leider auch dieser goethische Satz immer verstanden worden, dass es wichtiger ist, Ordnung zu erhalten, als Gerechtigkeit zu bewahren. Wobei es ja andersrum ausdrückt, Ungerechtigkeit, Unordnung. Also er hat ja die Minuszeichen davor, was die Sache so ein bisschen auch mathematisch vertrackter macht. Aber da würde ich sagen, so konkret wie Goethe diesen Satz einbettet, darf man ihn nicht auf andere Situationen so ohne weiteres übertragen. Ich behaupte ja am Ende, der Satz ist gar nicht auf das Rechtsproblem gemünzt, das die Globisten damals aufwarfen als Kollaborateure und politische Verbrecher, wenn man so will, die eben einen neuen Straftatbestand begangen hatten, sondern es bezieht sich tatsächlich auf die Gefährdung der eigenen Person. Denn das ist ja der unmittelbare Gesprächsanlass in dem goethischen Bericht, dass ein Mitreisender, der auch in dem Chausseehaus lebt, nämlich der englische Maler Charles Gore, ihm sagt, wie konntest du dein Leben riskieren für möglicherweise politische Verbrecher? Und dann sagt er, ich ertrage halt keine Unordnung und dann mache ich auch eine Ungerechtigkeit, ja, indem ich sogar mein eigenes Leben in Gefahr bringe. Und man darf nie vergessen, dass bei diesem Satz eine große Klammer drum herum steht, ein Vorzeichen, nämlich mit der Einleitung, es liegt nun einmal in meiner Natur. Das heißt, damit ist der Satz sofort sowohl verstärkt als persönliche Äußerung, aber auch schon relativiert, nämlich als eigentlich fast schon charakterliche Marotte.
Um eine Relativierung einer revolutionären Gestalt geht es auch in Ihrem nächsten Musikwunsch, Gustav Seibt, ja. Ludwig van Beethoven.
Es geht um Prometheus. Der vierte Satz der Eroica schwingt aus in dem großen Motiv Geschöpfe des Prometheus, das Beethoven ja auch als Ballettmusik in einem eigenen Stück verarbeitet hat. Aber der Schluss der Eroica ist eben ein besonders schönes und harmonisches Detail dieser Musik. Und Das Prometheus-Motiv ist ja ein goethisches Motiv. Nicht? Goethe hat den Prometheus gedichtet als junger Mann, als Aufstand gegen die lieblosen Götter und als Aufruf zur Selbstbestimmung im Hier und Jetzt, im Dasein. Und daran muss man immer auch erinnern, das hat Goethe auch nie zurückgenommen. Nicht? Die Prometheus-Hymne ist in allen seinen Werkausgaben bis zum Ende seines Lebens natürlich immer gestanden. Und auch das führt auf die bürgerliche Selbstverwirklichung, auf die Autonomie des Subjektes. Und das ist für mich der schönste Ausdruck der Subjektautonomie, ist diese Eroica an ihrem Ende.
Mit auch einem gewissen revolutionären Elan, absolut, den auch Goethe hatte.
Ja, den Goethe nicht verleugnete.
Das war der Schluss der Eroica von Ludwig van Beethoven unter dem Dirigat von George Sell mit den Berliner Philharmonikern in einer Aufnahme von 1957 auf Wunsch von Gustav Seibt im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Wir haben jetzt ein historisches Panorama geschaffen, das von 1800 bis heute reicht. Und ich fand sehr aufschlussreich, so aufschlussreich habe ich selten gehört, wie sehr man differenzieren muss, wie sehr man Worte des 18. Jahrhunderts nicht einfach auf heute übertragen kann. Trotzdem kamen immer wieder Anspielungen und doch deutliche Hinweise auf die Gegenwart. Ein Moment war, man darf keine Revolution importieren oder exportieren. Man kann nicht den anderen Leuten vorschreiben, wertet jetzt Demokraten. Da klingelt es natürlich bei unseren Hörern, bei mir, bei jedem. Das ist ja von Ihnen eine Stellungnahme, ja, zum Irakkrieg, kann man fast sagen, oder zu Ereignissen, die heute immer wieder aktuell werden.
Naja, wir haben natürlich als Vertreter des normativen Projekts des Westens, wie es jetzt ein berühmter Historiker immer verkündet, Heinrich August Winkler, in seiner Geschichte des Westens, schon das Problem, dass wir natürlich gute Gründe haben, zu unterstellen, dass unsere Werte universell sind. Also die Menschenrechte, die Würde des Menschen, die Autonomie des Individuums, der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung. Also da gibt es ein ganzes Bündel und einen ganzen Merkmalkatalog, von dem wir fest überzeugt sind, dass es gut wäre für alle Menschen auf diesem Erdball, wenn diese Ideale, diese Werte oder wie immer man das formuliert, verwirklicht würden. Und für diese Unterstellung gibt es ja auch viele Indizien. Es gibt Aufstände, es gibt Hongkong, es gab den arabischen Frühling, es gibt immer wieder das Streben nach Freiheit, es gibt das, was Benedetto Croce die Religion der Freiheit nennt, in allen Verkappungen. Aber die Versuchung, dass man sagt, wir marschieren irgendwo ein, wir setzen einen Diktator ab und dann entsteht da Demokratie, ist natürlich gefährlich, weil diese Ideale und Werte eben das brauchen, worauf Goethe ja immer wieder hingewiesen hat, nämlich autochthone Wurzeln, nämlich Lebensformen, in denen diese abstrakten Verfassungsgrundsätze und Ideale wurzeln müssen und leben müssen. Wir kennen aus der Weimarer Republik die Formulierung Republik ohne Republikaner. Und das heißt, ein geschriebener Verfassungstext, eine Rechtsordnung helfen nichts, wenn sie nicht eingehalten, wenn sie nicht gelebt werden, wenn sie nicht im Ethos, ja sogar im Charakter einer Gesellschaft verankert sind. Und deshalb ist es so gefährlich, Ideale mit Waffengewalt oder mit Sanktionen oder mit anderen Mitteln des Zwanges und des Druckes zu exportieren, aus vielen Gründen. Aber ein Grund ist zum Beispiel, dass man fremde Gesellschaften und fremde Personen damit demütigt. Dass man sagt, ihr seid zu dumm, ihr habt es nicht selber geschafft, wir wissen es besser, wir sind der höhere Stand der moralisch-zivilisatorischen Entwicklung. Und ihr habt jetzt da nachzuarbeiten. Das hat einmal in der Weltgeschichte geklappt, nämlich 1945 in Deutschland, aus mehreren Gründen. Erstens waren die Deutschen damals auch moralisch am Boden und die hatten es erlebt, dass sie Unrecht gehabt hatten. Sie waren definitiv in einer Sackgasse gelandet und es gab aber genügend eigene Traditionen. Es gab die deutsche Rechtsstaatstradition, die sehr stark war. Es gab einen deutschen Liberalismus. Wir hatten ja Wilhelm von Humboldt und die Nationalliberalen des 19. Jahrhunderts und die Paulskirchenprofessoren. Das hatten wir ja alles. Das hatten wir dann leider zu unserem Unglück vernachlässigt. Aber es gab solche Anknüpfungspunkte. Das heißt, der Verfassungsexport, den die vor allem Amerikaner dann im Grundgesetz in gewisser Weise vorgenommen haben, indem sie ja auch sehr stark mitgewirkt haben bei der Entstehung des Grundgesetzes, konnte sich berufen auf genuin deutsche historische Traditionen. Und dadurch hat das so gut klappen können. In einer Situation, wo die Deutschen gar nicht mehr konnten, als anzuerkennen, dass sie Unrecht gehabt hatten. Wenn wir aber heute sagen, zum Iran oder auch zu China, ihr müsst jetzt so werden wie wir, dann mögen wir da viele theoretische Gründe dafür ins Feld führen können. Wir werden aber vermutlich auf dem Wege des Oktroirs keinen Erfolg haben. Und dafür bietet die Geschichte der Französischen Revolution und ihrer Ausdehnung auf das übrige Europa gewisse Anhaltspunkte, denn was war die Folge? Die Folge der vor allem napoleonischen Expansion war natürlich, dass da moderne Gesetzbücher eingeführt wurden, dass zum Beispiel Gerichtsverfahren öffentlich wurden im Code Civil, dass viele Modernisierungen, die sehr wünschenswert waren, durchgeführt werden konnten und zwar relativ schnell, schneller als es sonst gegangen wäre. Aber die andere Folge war natürlich die Verwandlung Europas in einen Kontinent der Nationalismen, das heißt des Völkerhasses und dass jedes Volk dachte, wir müssen jetzt auch eine Nation werden. Die Franzosen haben es uns vorgemacht, nur Nationen sind stark, nur Nationen können sich durchsetzen. Wenn es aber nicht nur eine Nation gibt, sondern 10 Nationen, dann wird ein Kontinent natürlich sehr kriegerisch und das ist dann im 20. Jahrhundert auch so eingetreten. Und zwar kriegerisch nicht im Sinne des alten Staatenkriegs, dass sich da Obrigkeiten bekriegen, die dann auch mal sagen können, wir lassen es wieder gut sein, sondern Volkskriege, nicht? Also ganze Gesellschaften, totalitäre Kriege, totale Kriege. Und die Rückseite des Revolutionsexports schon von 1792 an ist dann eben der Nationalismus. Auf französischer Seite das Sendungsbewusstsein, also ein doch unübersehbarer, auch moralischer Hochmut. Und auf der Seite vor allem der Deutschen, aber auch der Spanier und der Italiener, dann ein reaktionärer, im wörtlichen Sinne, Widerstand, der dann teilweise etwas Dunkelmännerisches und Reaktionäres im politischen Sinne bekommt.
Ja, der Franzosenhass, ja. Auch der Partisanenkrieg ja. Ist ja damals genau. Entstanden, auch der Begriff. Und die Guerilla, sie sagen deswegen in ihrem Schluss, in ihrem Buch, Goethe sei konservativ, aber nicht reaktionär. Was ist eigentlich Gustav Seibt, der Feuilletonist, der Literaturkritiker und der Historiker? Wie schätzt er sich selbst ein?
Also ich würde mich als klassischen Liberalen einschätzen und fürchte nur, dass dieser Begriff natürlich durch den Neoliberalismus diskreditiert ist. Also ich würde dann gegen neoliberale Verformungen des Liberalen immer daran festhalten, dass zum Beispiel eine wirtschaftliche Grundordnung, die vor den Exzessen der Finanzwirtschaft, aber auch vor dem Recht des Stärkeren im Wirtschaftsleben schützt, zum Liberalismus dazugehört, weil der Liberalismus natürlich auf das Maß der Kraft des Einzelnen abgestellt ist. Und das setzt natürlich voraus, dass die Übermächte von Staatsgewalt, aber auch von Kapital oder auch von Administration eingehegt werden. Ob das heute eine konservative Position ist, darüber kann man lange streiten. Ich meine, ich würde sagen, im Verhältnis zu Geheimdiensten und Internetfirmen ist es keine konservative Position. Da ist der Liberalismus vielleicht schon recht bald eine ziemlich revolutionäre Position, weil wir da die Rechte des Individuums auch verstärken müssen und im Grunde noch gar nicht genau wissen, wie wir das bewerkstelligen können, weil diese Geheimdienstdatensammler und diese Internetfirmen so unglaublich kräftig geworden sind und wir gar nicht die Tools haben, die Instrumente haben, sie einzudämmen. Mhm. Aber ich bin in der Tat auch misstrauisch gegen einen Exzess von Staatstätigkeit, zum Beispiel im Wirtschaftlichen. Nicht nur, weil die politische Steuerung von Wirtschaft einfach bisher noch nie funktioniert hat, das ist immer schief gegangen, wo man es versucht hat, sondern weil es den Staat auch zu stark macht. Es gibt ja nicht nur die starke Wirtschaft, es gibt ja nach wie vor die Gefahr des starken Staates, nicht? Und der Unterschied von Reaktion und Konservative ist eben, dass ich sagen würde, die Reaktion lässt sich von ihrem Feind anstecken. Die Reaktion hat, sagen wir, das revolutionäre Gift schon in sich, also jedenfalls in einer bestimmten terroristischen Qualität. Also die Reaktion hat von der Terreur der Französischen Revolution zu viel gelernt, um konservativ sein zu können oder gar liberal sein zu können. Das ist jetzt sehr formelhaft gesagt. Wie immer in politischen Fragen entscheidet sich dann in den Anwendungen. Und die sind dann natürlich eine Frage der politischen Urteilskraft, also Fallentscheidungen.
Ja, und dann ist dann doch die Urteilskraft verlangt, die Sie ja auch als Kritiker, als Literaturkritiker und auch als Kommentator immer wieder benötigen, Gustav Seibt. Vorhin habe ich ein bisschen in der Diskussion gespürt, dass Sie auch diese Haltung verteidigen wollen, ich muss nicht Stellung nehmen. Der Intellektuelle heute, kann er sich heraushalten aus so einem Stellungskrieg?
Es soll jedenfalls keinen Zwang geben, Stellung zu geben, denn Stellungnahmen, die unter Zwang stattfinden, sind ja in der Sache wertlos. Es gibt natürlich Situationen des Notfalls und des Ausnahmezustandes, wo wir Bürger unsere Stimme erheben müssen. Also wenn bei uns in der Nachbarschaft Menschen gejagt werden oder Asylbewerberheime angezündet werden, dann bin ich immer sehr froh, wenn darauf reagiert wird, und zwar nicht nur von der Polizei, sondern auch von der Zivilgesellschaft, von der bürgerlichen Gesellschaft. Wir sagen immer Zivilgesellschaft, aber das ist die bürgerliche Gesellschaft. Das heißt, wenn ich in meinem nächsten Wohnblock ein Asylbewerberheim habe und ich stelle fest, da treten Neonazis auf und fangen an, die Leute zu bedrohen, dann werde ich mich davor stellen. Und zwar, weil ich die Friedlichkeit und Rechtlichkeit meiner näheren Umgebung ganz im Sinne dieses goetheschen Platzrechts schützen will. Wenn ich aber beliebige Unterschriftenlisten zu Sachfragen vorgelegt bekomme, die ich zum Beispiel jetzt in diesem Moment gar nicht beurteilen kann, dann möchte ich auch die Freiheit haben dürfen, da in der Fußgängerzone vorbeizugehen und auch jetzt erstmal nicht Stellung nehmen zu müssen. Wissen Sie, das mit dem politischen Engagement, das ist so eine Sache, das ist sehr wünschenswert. Aber das ist natürlich auch offen für das, was Max Weber dann später sterile Aufgeregtheit nannte. Man kann sich sehr schnell emotional in Wallung bringen, wenn man schnell mal einen Aufreger zur Kenntnis nimmt. Das ist ja immer die Rückseite. Das erleben wir jetzt bei den Leserkommentaren auf Zeitungsseiten im Internet, wo Hassfluten aus beliebigen Anlässen erzeugt werden. Und das ist ja nicht das Engagement, das wir wollen. Das Engagement ist ja nur was wert, wenn es mit Urteilskraft verknüpft ist, also mit Erfahrung und mit Kenntnisnahme von Sachumständen. Also die Demokratie lebt vom Engagement, aber sie kann auch kaputt gemacht werden durch das Wutbürgertum, um es mal so zu machen. Und das, was die Mainzer Jakobiner zum Beispiel gemacht haben, das ist ein wirklicher Modellfall. Die haben zwei Bücher aufgelegt, das sogenannte Rote Buch und das sogenannte Schwarze Buch, und haben die Bürger von Mainz aufgefordert, sich in eines dieser Bücher einzutragen. Aber was bedeutete das? Das Rote Buch wurde genannt das Buch der Freiheit. Und hieß also, ja, wir sind dafür, dass das jetzt alles stattfindet, neuer Staatsaufbau und so. Und das andere Buch war ein Buch, da stand einfach Sklaverei obendrauf und das war mit Ketten umgürtet. Das heißt, die Wahl war asymmetrisch. Das war keine richtige Entscheidung, sondern jeder, der sich ins Schwarze Buch eingetragen hätte, hätte sich eigentlich als moralisches Schwein geoutet. Das heißt, das ist eine Form von Parteizwang, den dann die Abstimmungen in totalitären Regimen ausgeübt haben, dass man zum Beispiel dumme Fragen stellt. Bist du für das Gute oder bist du für das Böse? Ja, nein. Nicht? Also so kann man Fragen ja auch stellen. Und dass das so mit dem Roten und dem Schwarzen Buch so vorgeführt wurde, dafür muss man den deutschen Jakobinern im November 1792 fast dankbar sein, weil sie damit auch für jeden Zeitgenossen sofort erkennbar die Gefahren dieses sterilen Politisierens vor Augen geführt haben. Selbst Georg Forster hat schon ein halbes Jahr später diese Aktion als unwürdig beschrieben und hat gesagt, die Menschen mit wahrem Freiheitsgeist hätten in dieser Situation sich ins Schwarze Buch eingetragen. Sie hätten also sich nominell unter Sklaverei eingetragen, um zu beweisen, ich lasse mich hier nicht moralisch erpressen. Und das ist eigentlich der Kern der persönlichen Freiheit. Die ist sozusagen wirklich in einem Bild gefasst in diesem Vorgang.
Und ich stelle die letzte Frage an Gustav Seibt. Was hören Sie gern? Welche Schlussmusik haben Sie für unser Gespräch im Doppelkopf von HR2 Kultur ausgewählt?
Also für mich einer der magischsten Vorgänge von Goethes Biografie ist die Symbiose mit Marianne von Willemer. Die vorletzte große Liebe von Goethe, die Frankfurter Schauspielerin, Bankiersgattin Marianne von Willemer, die ihn so zurückgeliebt hat, dass sie gedichtet hat wie Goethe. Einige der schönsten Gedichte des westöstlichen Divans stammen, wie wir erst viele Jahrzehnte nach dessen Erscheinen erfahren haben, nicht von Goethe, sondern von Marianne von Willemer. Zu diesem Zeitpunkt, als das bekannt wurde, nämlich um 1850, waren diese Gedichte bereits vertont worden von niemand Geringerem als Franz Schubert, der so tief gerührt war von Gedichten in einem goethischen Gedichtband, die aber nicht von Goethe stammten, sondern von Marianne von Willemer, dass er diese wunderbare Vertonung geschaffen hat.
Sagt Gustav Seibt im Doppelkopf mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Und an Sophie von Otter wird nun singen Suleika 1. Was bedeutet die Bewegung von Franz Schubert? Das war's im Doppelkopf von HR2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruthard Stäblein.
To see.